Wir empfangen Daten auf einem lokalen, streng geheimen Server von einer Quelle außerhalb des Gebäudes.
Wer schickt die Daten?
Radio Stadtrichter.
Der Februar 2011 ist fast schon durch, wenigstens aus digitaler Sicht. Darum kommt jetzt wie jeden letzten Dienstag im Monat das Digitalmagazin mit Kummerbox live.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Kummerbox Live kommt am letzten Dienstag vom Monat, weil all die Probleme mit Internet, Software, Computer und Sicherheit doch so ziemlich das Letzte sind. Sie sind nervig, sie rauben Zeit und irgendwie einfach nur überflüssig. Und darum sind wir da, zum helfen. Mein Name ist Matthias Schüssler und hier im Studio ist auch der
Kevin Rechsteiner. Hallo miteinander.
Guten Abend miteinander. Wir haben übrigens heute fast 30 Sekunden, mehr als 30 Sekunden zu früh angefangen. Ist das nicht das Erste oder das Letzte? Nein, auf jeden Fall zu früh, aber nicht spät. Also fangen wir einfach an, glaube ich, ist besser. Ich erkläre nochmal schnell, wie es geht. Übrigens,
die Regeln.
Etwas muss ich jetzt aber trotzdem noch sagen, zu dem Stichwort das Letzte. Das ist die letzte Sendung, die noch nicht ganz 100 ist, nämlich die 99. Folge vom Digitalmagazin. Und jetzt zu den Regeln. Also, es geht um Computerfragen, die ihr auf digital@stadtfilter.ch geschickt habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch anrufen. Wenn es um eine akute Frage geht, dann kommt ihr direkt in der Sendung raus. 052 203 31 00 Wertnummer. Via Twitter erreicht ihr uns mit dem Hashtag Stadtfilter. 052 203 31 00. Und jetzt geht's los. Und zwar, weißt du was?
Was?
Kevin?
Nein, ich weiß nicht.
Wir haben ein Fresspäckchen bekommen.
Das stimmt.
Und es ist ja so sensationell, da sind ganz viele Sachen drin. Kannst du mir sagen, was...
Ich habe es fast gehen lassen. Es hat drin Chips, was ich sehr cool finde. Es hat drin...
Eine rosarote Flüssigkeit.
Ein Perldor Rosé. Popcorn. Für den Fernsehabend, natürlich. Wir haben drin Nüssli. Fernsehabend ebenfalls. Und Schoki.
Oh, Schoki. Mega. Die schmilzt jetzt wahrscheinlich in diesem Studio, weil es ist so heiß.
Wir machen einfach ein bisschen schneller.
Genau. Und fressen dann das Fresspäckchen in der zweiten Hälfte der Sendung. Wir dürfen ja nicht essen hier im Studio, sonst würden wir das jetzt gerade aufmachen alles.
Wir dürfen auch nicht trinken, sonst würden wir auch das machen.
Genau. Ja, es ist für die Hörer ist natürlich ein bisschen uncool, wenn wir da mit vollem Maul reden und so. Also darum. Aber die Frage ist von Michael, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er das einfach lässig findet, was wir machen, oder ob das eine Bestechung ist, dass wir seine Frage vorlesen. Auf jeden Fall hat er im Begleitbrief geschrieben, weil mir und meinem Beistand die Kummerbox schon unzählige Male bei PC-Problemen weitergeholfen hat und ich immer voller Freude euren wöchentlichen Podcast höre, habe ich beschlossen, ein kleines Geschenk zu senden. Einen schönen Spiele- oder Fernsehabend, genau, sagt er. Das ist super. Also genau, Michael, so. Merci vielmal.
Danke.
Auch wenn wir jetzt trotzdem arbeiten und versucht sind, das jetzt gerade zu killen, aber das machen wir jetzt nicht. Aber wir tun uns jetzt darum, um deine beiden Fragen zuerst kümmern. Und er hat Michael zwei Fragen geschickt. Eine zu Outlook 2000. Wenn ich in der Ordnerliste auf Kalender klicke, kommt immer der Fehler. Outlook kann die Serieninformation für Ferien nicht finden. Keine Ferien für den Michael, nachdem er uns ein Fresspäckchen geschickt hat. Wäre ein bisschen blöd. Kann man da etwas machen?
Also das eine Ding ist, dass halt Outlook 2000 schon ziemlich, ziemlich alt ist. Um sollte in Betracht ziehen, vielleicht dort mal einen Wechsel zu machen. Aber es gibt für den spezifische Fehler, wo der Michael da schreibt, wirklich eine Lösung von der Microsoft, dass die irgendeinen Patch oder ein Update gemacht haben, wo genau der Fehler scheinbar beheben tut. Ja.
Es gibt noch so einen Startparameter, Reset Folders und Clear Reminders sollte helfen. Tun wir in unseren Shownotes einfach einen Link auf die Anleitung setzen, wo alles das drin ist, was der Kevin gesagt hat, weil das beten wir jetzt nicht alles ab, aber das kann man dort nachlesen. Und dann hat Michael auch noch eine zweite Frage. Ich beabsichtige nach einer Internetabstinenz zum Geldsparen wieder ADSL zu abonnieren. Dann bekomme ich von meinem Provider einen ADSL-Router. Heißt eigentlich Router oder Router?
heisst es Steak oder Steak?
Steak heisst es. Dort bin ich sicher, aber mit dem Router eben nicht.
Ich weiß es nie. Ich weiß es nicht.
Es hat Route 66, darum sage ich Router, und es hat nicht Route 66, oder? Get aber your kicks on ja, Route 66. Nein, es heisst.
Aber man tut ja etwas routen und nicht routen.
Ja. Also das ist, wenn ihr es wisst, wenn ihr englischer Muttersprache sind und das genau wisst, sagt es uns bitte, weil ich stolpere jedes Mal über das Wort und bitte versucht, Fragen nicht zu nehmen, weil ich nicht weiss, wie man das... Aber die haben wir jetzt genommen. Also eben, und er will jetzt dann, er könnte eben auch einen WLAN-Router bestellen, aber er hat das Geld nicht dafür und will das aber später allenfalls können nachrichten und fragt, was er da einfach für ein Gerät würde brauchen, das dann kann WLAN in seine Wohnung einbringen, weil er hat verschiedene Gerätearten, Access Point, Router, Bridge, und fragt sich, was würde er da brauchen.
Also es ist so, dass grundsätzlich die Geräte machen von der Basis her eigentlich das Gleiche. Es ist ein Wireless-Gerät, es tut das Wireless-Signal senden. Also unterscheidet sich teilweise so ein bisschen im Technischen hin. Also ein Router bietet teilweise ein bisschen mehr Möglichkeiten von der Konfiguration. Teilweise hat es eine Firewall drin oder irgendwie Funktionen für irgendwelche, keine Ahnung, Virus-Scanner, whatever. Und teilweise sind halt die Access Points sehr reduziert, dass die wirklich wie so einfach nur ein Wireless-Signal bringen, und das ist es. Aber heute, ich glaube, die meisten Geräte sind heute wie Router oder Router. Oder,
ja.
Ja, es ist wie so egal. Ja.
Also, was ist die allergünstigste Art, um ein WLAN zu Hause aufzuziehen? Ich würde sagen, das vom Nachbar brauchen.
Das vom Nachbar brauchen, das ist eine gute Lösung, ja.
Aber der Nachbar sollte einverstanden sein, sonst ist es irgendwie ein bisschen heikel.
Ja, das ist so. Und ich glaube, wenn man heute ADSL anmeldet, kommt man sogar die Modem, die Standardmodem, kommt man geschenkt über, und eins mit Wireless drin kostet irgendwie 99 Stutz, was auch nicht so ein Betrag ist. Also kann man sich dann auch überlegen, wenn man eh das ADSL neu anmeldet, dass man wie sagt, man nimmt gerade beides. Und
genau.
Ja,
macht es allenfalls.
Nicht ein Zusatzgerät kaufen, wo dann vermutlich auch wieder 99 Stutz kostet oder so.
Ja, das stimmt. Also in einem Kästchen kommt es vielleicht doch günstiger. Also, aber gut, gehen wir zum Martin. Frage von Martin aus Zürich. Habe bei meiner etwa 2 Jahre alten Digicam Canon Ixus 870iS ein ärgerliches Problem. Im linken unteren Viertel scheint irgendetwas unter die Linse gekommen zu sein. Denn wegputzen kann ich es nicht. Alle Fotos bekommen jetzt einen schwarzen Punkt. Das ist ein bisschen blöd irgendwie.
Das schon ist noch total doof. Ich habe jetzt gerade ein SMS bekommen und dort steht: Amerikanisch ist Router,
oh,
und
wow.
Englisch ist Router.
Wer hat uns diese tolle Information vermittelt?
Hat meine nette Freundin gerade rausgesucht.
Ah,
die
super.
Hört jetzt gerade zu und hat jetzt das gerade geschrieben.
Danke vielmals. Wird verdankt. Heute werden wir verwöhnt mit der Unterstützung durch Hörer.
Zurück zu der Kamerafrage. Das ist ein Problem bei diesen Kompaktkameras. Das ist wirklich oberdoof. Ich hatte auch schon Kunden, die das hatten. Und ich würde jetzt nicht anfangen, die Kamera aufzuschrauben. Und ausblasen ist auch ziemlich hoffnungslos. Also am besten in Canon gehen. Bei den Fällen, die wir jetzt hatten, es war einmal Nikon und einmal auch ein Canon, ist es bei beiden Fällen in Kulanz gemacht worden. Mhm. Weil eigentlich sollte ja so eine Kamera mehr oder weniger dicht sein.
Also die kompakten, die kleinen, da kann man nichts machen.
Genau.
Die sollten dann so gebaut sein, dass da kein Dreck reinkommt.
Das ist eigentlich so. Und das ist in beiden Fällen wirklich so gelöst worden. Also ich würde in Canon gehen und sagen, schau das an und behebe
auf
das
den Tisch
doch
hauen.
Ja.
Also das könnte so ein Fall sein, wo man durch aufsässiges Verhalten recht überkommt am Schluss.
Ja, ich glaube irgendwie, ja, weil die Kameras, eben, man kann eigentlich nichts falsch machen, außer man hat sie aufgeschraubt vorher, aber das...
Das sollte ihr nicht sagen, falls ihr das habt, dann
genau.
Verschwiegt das bitte.
Ja.
Es gibt Sensordreck bei Spiegelreflexkameras, bei digitalen ist ja das ein bekanntes Problem, weil da, wenn man das Objektiv wechselt, dann kommt halt einfach ein bisschen Staub in Pollen, was auch, sie haben glaube vorher in der Sendung über Pollen geredet, wäre also auch ein Problem in der Digitalfotografie, allerdings eben, dass man dann einfach so Pünktchen auf Bilder überkommt, wo man vor allem vor dem Himmel und so dann sieht. Wem bringst du deinen Sensor direkt zu der Kamera aus?
Ich mache es unsachgemäß mit dem Luftspray. Das ist nicht der ideale Weg, glaube ich, hat mir mal gesagt. Ich habe aber auch so ein Reinigungsset, wo dann so wie so ein Stab hat und da kann man nicht das Tüchchen rundherum wickeln, man muss eine Flüssigkeit hin tun und dann kann man das über den Spiegel einziehen. Ich habe das auch schon ein paar Mal ausgelenkt, das funktioniert wirklich super gut und ja, ich nehme einfach in den meisten Fällen einfach so schnell Luftspray und dann ist wieder gut. Ja.
Da gibt es allerhand Methoden. Ich habe so ein Pinsel, wo man dann so statisch kann aufladen kann. Das kann man so drehen und dann lässt sich es auf und dann sollte der Dreck durch die Statik haften bleiben.
Irgendwie an dem
Pinsel. Und das funktioniert gut bei harmlosem Dreck, aber so bei den fetten Brümmern, die dann auf dem Sensor liegen, funktioniert das eben dann doch nicht so gut. Und da gibt es ja alle wahnsinnige Methoden, zum Beispiel Sensorfilm, habe ich gehört, gibt es Leute, wo die kleistern so einen Kleister auf ihren Sensor drauf und der wird dann hart und dann kann man den so abziehen und dann bleibt hoffentlich, also der bleibt der Dreck in dem Kleister rein und der Sensor aber in die Kamera rein, wenn man es richtig macht und wenn man es falsch macht, kommt wahrscheinlich der
Sensor. Ich möchte das jetzt nicht probieren.
Das irgendwie würde ich jetzt auch nicht machen und es ist ja so ein bisschen heikel, aber ich habe auf jeden Fall nachgeschaut. Es gibt so eine Webseite cleaningdigitalcameras.com, da kann man anschauen, da gibt es so Methoden und das ist vielleicht einmal ein Versuch wert. Und sonst kann man ja auch im Adobe Lightroom kann man sagen, da ist mein Dreck und tu mir den automatisch auf allen Bildern an dieser Stelle rausnehmen. Das ist auch eine gute
funktioniert Methode.
Der Martin hat noch nachgedoppelt und hat gefragt, was sind derzeit eure Favoriten bei Digicams im Hosentaschenformat? Habt ihr bezüglich Marken oder Modelle gewisse Vorlieben?
Ich glaube, das ist mega individuell. Soll ich mal meine Vorlieben sagen?
Sag deine Vorlieben. Ich glaube, das tun wir jetzt einfach aus unserer persönlichen Sicht beantworten mit dem Disclaimer, dass das so vielfältig ist, wie es Fotografen gibt. Oder?
Das finde ich sehr gut. Ich bin ein Canon-Kind. Ich finde Canon recht cool. Ich finde die Kompaktkameras von der Canon auch recht cool. Und ich habe jetzt gerade diese Woche ganz kurz, leider nur für eine halbe Stunde, Olympus Pen können testen. Das ist so eine Systemkamera, wo so ein Zwischending sein sollte, zwischen Kompaktkamera, aber gleich mit Wechselobjektiv und ich finde sie Weltklasse, ich finde sie wirklich gut. Mhm. Also, ja, ist auch eine Überlegung wert. Ich sage einfach immer, wenn ihr eine Kamera möchte kaufen, lesen mal Testbericht und probieren einfach möglichst viele verschiedene Geräte aus.
Nehmen sie einfach in die Finger. Ja. Ich glaube, das ist auch, wir empfehlen das bei den Laptops, wir empfehlen es aber auch bei den Kameras. Schaut euch die Menüs an, sind die Knöpfe für euch praktisch? Braucht ihr ein super langes Zoom? Mhm. 36-faches Zoom habe ich letztens. Ist ja so bei dieser Bridge-Klasse so der neueste Standard. Das ist irgendwie
36-faches?
24 mm bis irgendwie 700 oder weiss nicht. Wie viel
900er Tele.
Das ist unglaublich.
Okay.
Das würde ich jetzt noch lässig finden, wahrscheinlich, wenn ich jetzt gerade etwas würde kaufen. Aber ich habe also auch so eine, bei dieser Kompaktklasse habe ich so einen Canon Ixus, wie der Martin auch, 100 heisst die, glaube ich, IS oder so. Die finde ich einfach super, weil die so klein ist und ich habe Videos und so und das langt mir einfach. Und wenn ich sonst, würde ich vielleicht so eine Lumix mir mal anschauen, die finde ich noch lässig.
Die sind auch noch cool, ja. Und Sony hat auch noch gute Scheine. Gut, jetzt haben wir eigentlich jede Marke
gesehen. Genau. Also,
Nikon ist auch noch gut.
Ich sage jetzt noch Fuji. Und weil ich auch Fuji habe ich meinen Eltern geschenkt. Weil dort finde ich einfach das Menü noch gut. Das ist, wenn man nicht so technisch versiert ist. Ohne, dass ich jetzt viel über meine Eltern ausplaudere, aber dort sagt es immer noch so in diesen Menüs, was für was das... der Modus jetzt gerade so besonders ist gut ist und das ist eben auch gut. Bleiben wir ein bisschen bei diesem Bereich, aber gehen zu der Frage von Roger, der sucht einen digitalen Bilderrahmen, der ein einfaches Remote-Updaten der Fotos ermöglicht. Der Bilderrahmen kann also irgendwo mit Internetanschluss stehen, Anwendungsgebiet, aktuelle Fotos automatisch bei den Grosseltern präsentieren. Das finde ich ja noch lässig. Also der Roger wird seine Grosseltern einen Bilderrahmen schenken und dort sehen die dann automatisch die Bilder, die er ihnen drauf schickt. Und dann muss er es dafür nicht mehr besuchen. Nein, das ist jetzt ein bisschen böse. Besuchen tut man es natürlich trotzdem.
Das ist nur, wenn man in der Ferien ist.
Genau, aber einfach das, vielleicht hat der Roger ja ein seinen Grosseltern ein Enkelkind beschert oder so. Das wäre doch ein klassischer Anwendungsfall und dann sehen sie immer neue Fotos von ihrem Enkelkind oder so.
Genau, ich habe aber für das nicht wirklich eine schlaue Lösung gefunden. Also es gibt so Rahmen, die dann irgendwie auf einen Flickr-Account oder auch auf Facebook können zugreifen. Also es gibt irgendwie die Möglichkeit, um das zu machen, aber ja, ich habe mich nicht wirklich mehr informiert. Hast du eine super Lösung gefunden?
Nein, eben auch nicht. Und darum habe ich gefunden, das wäre jetzt doch so ein Fall für so eine unsere Spiess-Umdreht-Rubrik. Also das heisst, wir wissen es nicht und geben darum die Frage einfach weiter an unsere Hörer also, und Hörerinnen. Hörerinnen und Hörer.
Hörerinnen und Hörer, Aufruf.
Wenn ihr so ein Gerät schon gesehen habt, wenn ihr wisst, wie das geht, wenn ihr, hat er uns einen Preisrahmen gesagt? Das weiss ich jetzt gerade nicht mehr.
Nein, ich glaube nicht.
Aber wenn ihr da wisst, was wir da nehmen könnt, dann schickt uns das bitte auf digital@stadtfilter.ch oder ihr könnt auch noch live auf Twitter mit dem Hashtag Stadtfilter. Ich schaue mal, es hat sich nichts tun, aber ich würde es sehen, wir haben jetzt nämlich einen extra Twitter-Bildschirm im Studio, wo ich dann das sehe. Nicht wie früher, wo dann unsere Sendesoftware im Vordergrund war und ich es dann nicht gesehen habe. Also gut, aber jetzt, das interessiert euch nicht, wie wir da arbeiten, glaube ich. Und darum, jetzt geht es wieder um Fotografie. Es hat sich aber so ergeben, aber ich glaube, wenn wir immer über das Thema reden, dann ziehen wir halt auch Fragen an, wo zu dem Thema gehen, oder? Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Mechanismus, der sich dann selber beschleunigt. Wie nennt man das einen Mechanismus, der dann wie auch immer ist?
Ja, immer.
Aber wenn ihr gerne andere Themen hättet, dann könnt ihr das einfach machen. Schickt einfach andere Fragen auf digital@stadtfilter.ch.
Ihr seid selber schuld.
Genau. Das so deutlich kann ich es jetzt nicht sagen. Ich will es positiver formulieren und sagen, ihr könnt einfach dieser Sendung einen anderen Drall geben, wenn ihr wollt. Müsst aber euch einbringen dafür. Also, Frage von Willi. Bisher fotografiert ich ausschließlich Dias. Diese zeigt ich einmal jährlich im Freundeskreis, kombiniert mit einem Fondue-Schmaus. Nun habe ich auf die digitale Fotografie umgestellt und möchte die Dia-Abende weiterführen. Nach meinen Abklärungen bereich Gottfried Stutz jetzt, aber jetzt. Ich muss mich mal...
Wir haben noch nichts getrunken.
Nein, das rosa Getränk so ist immer noch offen, aber es ist auch gut, dass wir nicht trinken, muss ich auch sagen. Also nach meinen Abklärungen brauche ich dazu einen Beamer und zur Ansteuerung einen Laptop. Für einen Laptop habe ich aber sonst gar keine Verwendung. Wie würdet ihr vorgehen?
Also es ist nicht unbedingt ein Laptop nötig. Man könnte das Ganze über einen Umweg so lösen, dass man die Fotos auf eine DVD brennt und dann einen DVD-Player anhängt und vom DVD-Player das Ganze abspielt oder sich einen DVD- oder Blu-ray-Player mit Kartenanschluss, wo ich dann das Kärtchen direkt knien tue. Also ich kann auch diese Lösung suchen.
Genau.
Finde ich aber eher Bastel.
Gut, ich würde auch sagen, also schau doch zum Beispiel mal deinen Fernseher an, vielleicht hat der schon so einen USB-Anschluss, weil das haben die Neueren, haben das häufig. Oder auch zum Teil einen Kartenslot schon am Gerät selber, wo du einfach nur die Karte kannst einstecken und dann die Bilder so präsentieren. Oder wie du gesagt hast, es gibt Blu-ray-Player, die das können. Es gibt wahrscheinlich auch so einzelne Player, die dann JPEGs oder so direkt können anzeigen ab einem Medium. Also, dass man, dort ist einfach wichtig, ein Blu-ray-Player, wo man könnte auch mit DVDs füttern, zum Beispiel, dass du nicht musst noch einen Blu-ray-Brenner kaufen. Aber wenn der JPEGs zum Beispiel direkt von einer DVD könnte in anzeigen, dann hättest du die auch in HD oder Full HD sogar, also in hoher Auflösung, guter Qualität. Und müsstest du dann in dem Moment nur das Gerät kaufen, was natürlich viel günstiger ist. Das wäre auch meine Empfehlung. Also für einen Dia-Abend im Jahr dann einen Beamer und einen Laptop kaufen, das ist sehr viel Geld ausgeben.
Ja, also, finde ich also auch.
Und eben, vielleicht kannst du das ja schon mit diesen technischen, dem Equipment, das du hast, schon machen mit relativ wenig Investitionen. Zum Teil kann man auch, wenn man einen Fernseher hat, die haben da heute fängen auch häufig Netzanschluss, das kannst du ein Kabel anhängen und dann kannst du mit irgendeiner Software auf deinem Kompi, der fungiert dann als Server und im Fernseher als Client und dann kannst du direkt deine Bildchen ab Kompi so auf den Fernseher schieben. Das ist natürlich eine ultimative Hightech-Lösung. Also es gibt da ganz viele Varianten, die so ein bisschen von deiner Ausstattung abhängen, aber ich würde mal schauen. Und sonst kannst du auch einfach den Beamer kaufen und deinen Kompi, den du hast, dort anschieben, so dass du kannst den Beamer über deinen Kompi, deinen Desktop-Kompi ansteuern. Das geht nämlich auch.
Oder vielleicht kann man einen Laptop und einen Beamer irgendwo auslehnen. Oder so genau. Für das eine Mal.
Das wäre auch meine abschliessende Empfehlung gewesen. Vielleicht bringt ja einer von den Gästen gerade einfach schnell den Laptop mit.
Und genau, und dann ist das wie so gelöst, ja.
Und eine ganz andere, aber wahrscheinlich noch relativ knifflige Frage von der Ariane. Die hat während 4 Jahren in einer Gruppenpraxis geschafft und dort hat es eine Homepage gegeben mit Namen Bildli von ihrer Adresse und ihren Kompetenzen. Nun ist der Provider der Homepage angeblich bankrott gegangen. Ich bin im Internet immer noch mit der alten Adresse vernetzt. Sie schafft dort nicht mehr und empfindet das als irritierend und geschäftsschädigend und fragt sich, was kann man machen, wenn so eine alte Webseite im Internet ist und irgendwie offenbar nicht mehr aus dem Internet raus verschwindet.
Also in den meisten Fällen, wenn ja irgendein so ein Hoster, der so Internetseiten hostet, also so ein Provider, wie jetzt da gesagt worden ist, Konkurs geht, dann ist irgendeine andere Firma dahinter, die das übernimmt, weil irgendwann würde die Seite sonst ja abgestellt werden, wenn es dann nicht mehr würde geben. Also man muss einfach wie so ein bisschen herausfinden, wer hat jetzt die Zuständigkeit, um auf diesen Server zu kommen, beziehungsweise wer hat die Zugangsdaten für die Homepage, wer hat die Homepage gemacht, vielleicht sind die ja noch gleich und man kann dort anfangen. Es ist einfach mit viel Aufwand und viel Telefonieren verbunden, einfach dem mal nachgehen, wer sind die letzten Ansprechpersonen gewesen und dann kommt man so irgendwann dort an, wo man muss, aber es ist ein bisschen aufwendig.
Genau, also das ist natürlich, zum einen hat es einen technischen Aspekt, also es kann sein, dass das jetzt, vielleicht ist es auch nur der, der die Webseite betreut hat, gestaltet, betreut und der müsste das ändern und es ist jetzt niemand mehr, der das kann machen, weil niemand mehr weiss, wie das geht und das muss man natürlich abklären und natürlich auch, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die ihre Webseite von jemandem betreuen lassen haben, der dann einfach ausgewandert ist und der ist ausgestiegen und hat irgendwo im Wald draussen gelebt den hat man dann gar nicht mehr können erreichen. Also das ist dann natürlich eine dumme Situation, aber das ist doch eher eine Ausnahme. Also ich glaube, man könnte da wahrscheinlich mit Recherchen herausfinden, wer das weiss, und dann muss man halt einfach eine Lösung finden, dass man das kann selber machen oder ändern oder die Webseite vom Netz nehmen und eine neue Webseite ins Netz bringen. Und wenn es nichts geht, dann muss halt einfach, dann müssen wir in so einem Fall den Rechtsweg beschreiten, weil ich glaube, das ist tatsächlich, das kann man von niemandem erwarten, dass da so falsche Informationen über ihm über eine Person im Netz sind und niemand kümmert sich darum, die rauszunehmen. Also das,
ja, es ist wirklich so. Und dann geht natürlich dann wieder der gleiche Weg. Also man sucht wieder die Zuständigen und verfolgt dann das zurück bis zu dem, wo dann halt irgendwie Zugriff hat auf den
Aber es ist die Webseite von dieser Gruppenpraxis, also sind die auch verantwortlich dafür und müssen die Verantwortung halt wahrnehmen und das herausfinden, auch wenn es vielleicht mühsam ist. Aber das geht nicht anders, weil sonst ist sie 10 Jahre immer noch so im Netz. Noch eine abschliessende Frage von Rudolf zu Speichermedien. Er hat so ein Speichermedium, so einen USB-Stick und hat da jetzt den mal an seinem Kompi gehabt, an seinem Desktop-Computer und dann an seinem Laptop. Und dann hat er herausgefunden, dass die extrem unterschiedlich geschwind arbeiten mit dem Kompi. Und jetzt will er wissen, warum das so ist und wenn das ändern kann.
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Nicht?
Nein.
Ich glaube, er hat das Medium und um einen Kompi ist es schnell, also kopiert es irgendwie eine Datei in 30 Sekunden und im anderen Kompi kopiert die genau gleich Datei in 60 Sekunden.
Also wir haben ein Medium und 2 PCs?
Ja.
Ah, okay.
wäre es dir anders lieber gewesen?
Nein. Nein,
also
aber
quasi
ich
zwei jetzt, Medien und ein
ich
Computer.
Ich hätte jetzt eben ein Seich erzählt, weil ich bin jetzt von zwei Medien und einem Computer ausgegangen.
Sag doch das.
Ja, es ist eigentlich fast das Gleiche. Du hast mir ein offenes Messer laufen lassen. Nein, es hat etwas damit zu tun mit dem USB und dem USB-Standard eigentlich. Also USB 1, wo ich habe keine Ahnung, wie lange gibt es den schon nicht mehr, aber den gibt es schon lange nicht mehr. Und
also
dann hat es den
noch,
USB 2 gegeben und der USB 3 ist mittlerweile da. Und das hat unterschiedliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Und wenn ihr jetzt ganz einen alten PC habt, dann habt ihr halt dort irgendwie vielleicht USB 1. Und auf dem neuen haben wir USB 2 und dann macht das den Unterschied aus.
Mhm, genau.
Und beim Umgekehrten, also bei zwei verschiedenen USB-Sticks zum Beispiel, ist es halt eine Generation, ein alter USB-Stick schreibt und liest langsamer als ein neuer.
Ja, und da gibt es auch grosse Unterschiede zwischen dem Modell, zwischen den Herstellern und sogar, also ich habe auch schon gehört, wenn du vom gleichen Hersteller das gleiche Modell kaufst, dann kann es beim einen, das eine Modell kann viel schneller sein wie das andere. Also das ist auch bei den Speicherkarten, bei den Digitalkameras so. Also da gibt es einfach eine wahnsinnig grosse Spannweite. Und es ist also, es ist einfach keine exakte Wissenschaft. Also es ist wie im Internet, wo wenn ihr sagt, jetzt habe ich doch genau das Tempo gekauft, ADSL bei einem von diesen schönen ADSL-Provider und jetzt ist es doch häufig nicht so schnell. Es ist einfach häufig sind das so Richtwerte und in der Praxis gibt es da aber eine riesige Fluktuation und das ist auch bei dem USB so, also das kann je nach Kompi, da könnt BIOS-Einstellungen könnt da eine Rolle spielen, da kann das Kabel, das ihr braucht, wenn das irgendwie halt so einen Knick hat oder wenn es fünfmal ums Tischbein umgewickelt hat, dann ist das vielleicht einfach nicht mehr so schnell oder wenn ihr fünf Hubs hintereinander habt mit 20 Geräte an jedem Ende, dann wird sich das auch auswirken. Da gibt es wahnsinnig viele Faktoren. Und er hat dann auch noch den Rudolf gefragt, was er machen kann. Und ich würde sagen, mach nichts. Also
nein,
es ist so komplex.
Ja.
Die Chance, dass du jetzt genau herausfindest, an was das gelegen ist, die ist klein, also die ist marginal. Ja. Also die Gefahr, dass du da einfach Zeit verschwendest für nichts und wieder nichts und am Schluss nichts herausfindest und einfach nur findest, für die Zeit hätte ich jetzt auch noch ein paar Sekunden länger können auf meine Dateien beim Kopieren warten. Das ist gross. Also, tünt da nicht irgendwie probieren, das alles zu tot optimieren.
Es lohnt sich dann auch nicht. Schluss läuft ja noch weniger dann.
Das
aus eigener Erfahrung gesprochen.
Das ist auch immer noch Gefahr, dass es nicht nur einfach nichts bringt, sondern am Schluss irgendwie gar nicht mehr geht. Tatsächlich. Das war die letzte Frage in dieser Sendung, die heute generell das letzte war. Aber für die Qualität von unseren Antworten tun wir uns eigentlich verbürgen, oder?
Ich glaube, das machen wir.
Genau, aber jetzt machen wir Schluss für die 99. Folge vom Digitalmagazin. Nicht ohne an Michael nochmal zu danken für sein Fresspäckchen.
Genau,
genau,
das geht jetzt los.
Für das fallen wir jetzt her. Und wenn ihr uns sonst ein Geschenk wollt machen, ohne uns jetzt etwas ins Studio zu schicken, dann könnt ihr euch einfach ins iTunes, in iTunes Store, suchen dort unseren Podcast und vergebt ein paar Sternchen dafür, weil dann steigt er auch in der Rangliste nur und alle sehen uns und wir fühlen uns erfolgreich und berühmt. Genau. Die nächste Sendung Kummerbox Live gehört ihr am 29. März. Fragen für die Sendung schickt ihr uns auf digital@stadtfilter.ch. Ihr könnt uns auf die Sendung auch Rückmeldungen, Lob, Tadel und Themenwünsche zukommen lassen. digital@stadtfilter.ch. Nächste Woche geht es im Digitalmagazin um einen sorgfältigen Umgang mit Daten, Datensicherung, Archivierung und ja, jetzt sind wir dann auch fast schon weg. Ihr habt den Matthias Schüssler gehört und nicht nur den, sondern auch
den Kevin Rechsteiner.
Genau.
Tschüss. Schönen Abend. Tschüss zusammen.
Macht's gut.